Kapitel 23 – Die gute Tat. Der nächste Nachmittag begann unscheinbar. Kein besonderer Himmel, kein besonderer Wind, kein Hinweis darauf, dass dieser Tag etwas Entscheidendes bringen würde. Und doch hatte Lina seit dem Aufstehen das Gefühl, als würde etwas in der Luft warten, still und gespannt wie eine Kerze kurz vor dem Anzünden. In der Schule herrschte reger Trubel. Die Pausenhalle war voller Kisten, Kinder bastelten Schneesterne, aus dem Musikraum erklangen Weihnachtslieder und überall roch es nach Pappe, Wachs und einem Hauch von Kakao aus der OGS-Küche. Der große Weihnachtsgottesdienst rückte näher und niemand schien stillzustehen. Nur die vier Freunde, Lina, Emma, Tim und Ben, hatten heute ein anderes Ziel. Sie trafen sich nach der fünften Stunde im Kunstraum, wo seit Tagen ihr Gemeinschaftswerk stand. Ein selbstgebauter Weihnachtsbaum aus alten Holzlatten, kleinen Ästen, gesammelten Stoffresten und goldener Schnur. Er war krumm, leicht schief und hatte einen Rechtsdrall, aber sie liebten ihn. Er sieht irgendwie fröhlich aus, sagte Emma und rückte ein schiefes Stoffsternchen zurecht. Er sieht aus, korrigierte Ben, wie ein Baum, der gerade über einen Witz nachdenkt. Tim seufzte, während er die Basis prüfte, und er steht, als hätte er Physik nur halb verstanden. »Also perfekt für uns«, sagte Lina und grinste. Sie hoben den Baum gemeinsam an. Er war schwerer, als sie erwartet haben. Die Latten waren robust und die vielen Stoffsterne machten ihn überraschend kopflastig. »Vorsicht«, rief Emma, als Ben fast an der Türzarge hängen blieb. »Ich hab alles im Griff«, behauptete Ben und stieß sich im selben Moment leicht den Ellbogen. Sie lachten und kämpften sich durch den Flur. Einige Zweitklässler blieben stehen, staunten und riefen »Oh, voll cool«, was Ben natürlich mit einem stolzen Nicken quittierte. Draußen auf dem Schulhof wehte ein kalter Wind, der den Schnee über den Asphalt trieb und den Baum noch instabiler wirken ließ. »Nicht loslassen«, rief Tim. »Ich lass gar nichts los«, rief Ben zurück, der sich fast in die Zweige eingewickelt hatte. »Du klingst, als würdest du unter einem Sofa feststecken«, sagte Emma. »Unterschätzt nie die Gefährlichkeit von selbstgebastelten Bäumen«, jammerte Ben, und alle lachten. Sie waren fast an der Kirche angekommen, als ein lautes Geräusch über den Schulhof hallte. »Rutschwumms!« »Das war heftig«, sagte Tim. »Das klang wie ein Drama in drei Akten«, ergänzte Ben. »Kommt«, rief Lina und ließ den Baum los. Die anderen taten es ihr gleich, und der Baum kippte unsanft in einen Schneehaufen. Am Rand des Schulhofs sahen sie Herrn Sagenschneider, auf dem Boden sitzend, eine große Holzkiste neben sich, einen Ausdruck zwischen Aua und Oje im Gesicht. »Herr Sagenschneider«, rief Emma. Sie rannten zu ihm. »Alles in Ordnung?«, rief Lina besorgt. »Ich«, murmelte er und rieb sich das Knie, »ich bin kurz weggerutscht. Dieser Hof ist glatt wie Schmierseife und ich werde nicht jünger.« Ben hob vorsichtig die Kiste hoch. »Was ist da drin? Backsteine?« Der Hausmeister schnaubte. »Nein, Kerzen für den Weihnachtsgottesdienst. Richtige, dicke Kirchenkerzen. Wollte sie gerade in die Kirche bringen.« Sie blickten hinein, tatsächlich etwa drei Dutzend Kerzen in Packpapier. Einige hatten Dellen, aber keine war gebrochen. »Wir helfen Ihnen«, sagte Emma, ohne zu zögern. »Nein, nein, ich...« »Doch«, sagte Lina mit einer Entschlossenheit, die keinen Widerspruch duldete. Der Hausmeister sah sie an, überrascht, gerührt und ein bisschen verwirrt. »Ihr seid gute Kinder«, murmelte er. »Sehr gute sogar«, Ben grinste. »Steht so in unserem Zeugnis.« »Das glaube ich sofort«, sagte Herr Sagenschneider und lachte. Die vier hoben die Kiste gemeinsam an, stabil und geschlossen wie ein Trupp Ameisen beim Transport eines Apfelkerns. Tim passte darauf auf, nicht erneut auf dem rutschigen Bogen wegzugleiten, und Emma hielt den Deckel fest, damit nichts verrutschte. Sie brachten die Kiste sicher in die Kirche. »Ihr habt mir den Tag gerettet«, sagte Sagenschneider, als sie sie abstellten. »Und meine Knie auch. Danke.« »Immer gern«, sagte Lina. »Auch wenn's wehgetan hat«, meinte Ben. Er lachte schief und alle mussten mitlachen. Es war ein kleiner Moment, ein winziger, ein Moment, den niemand sonst bemerkt hätte. Aber sie hatten ihn gespürt. Als sie die Kiste in der Kirche abgestellt hatten und gemeinsam zurück auf den Schulhof gingen, war es da. Ein Summen. Nicht laut, nicht klar. Eher wie eine Schwingung in der Luft. Warm, angenehm, vertraut. »Habt ihr das gehört?«, flüsterte Emma. »Gehört oder gefühlt?«, fragte Tim. »Beides«, sagte Lina sofort. Ben zeigte in Richtung Rhein. »Das kam von da, vom Pumpenhaus.« Tim runzelte die Stirn. »Das ist nicht wissenschaftlich.« »Aber wahr«, sagte Lina. Sie sahen sich an. Und sie wussten, dass dieser Moment richtig war. Wir sollten hingehen, sagte Emma. Ja, sagte Lina, jetzt sofort, bevor die Sonne untergeht. Die Konrektorin Frau Kinzig kam ihnen auf dem Schulhof entgegen, die Hände in den Manteltaschen vergraben, aber mit wachem Blick. »Ah, da seid ihr ja. Ist in der Kirche jetzt alles aufgebaut?« fragte sie freundlich. »Ja, also fast. Also eigentlich schon«, sagte Lina viel zu hastig. Emma nickte hektisch. »Alles super.« Ben trat von einem Fuß auf den anderen. »Wir müssen nur ganz dringend etwas erledigen.« Frau Kinzig hob eine Augenbraue. »Ihr habt es aber eilig. Ich wollte euch doch noch sagen, dass ich nur Gutes über euer Stück gehört habe. Wirklich außergewöhnlich, was ihr da macht.« Die vier standen wie ertappt da, für 2 Sekunden. Dann rief Tim, »Oh, wir müssen los, bevor, die Tinte trocknet.« »Genau«, stimmte Ben zu, »Tinte, sehr wichtig.« »Vielen Dank, Frau Kinzig«, rief Lina noch, während sie schon rückwärts lief. Emma verbeugte sich im Gehen. »Wirklich danke, bis später.« Und dann verschwanden sie, eine Mischung aus rennend, schlitternd und hektisch winkend, so schnell, dass Frau Kinzig ihn nur verwundert hinterhersehen konnte. Sie holten ihre Fahrräder und machten sich auf den Weg. Der Wind war kalt, aber nicht unfreundlich. Die Luft roch nach Schnee, der Fluss lag still wie ein wartendes Tier. Der Himmel war grau, aber ein sanftes Licht lag darüber, als würde der Rhein selbst eine Decke aus Dämmerung tragen. »Wenn das Tor offen steht, kriege ich Gänsehaut«, sagte Ben. »Ich krieg die jetzt schon«, murmelte Tim. Sie kam am Pumpenhaus an. Und da war es. Das alte Metalltor, gestern noch störrisch und schwer, stand heute ein Spalt offen. Einen winzigen Spalt, aber offen. »Das war gestern nicht so«, sagte Emma. »Nein«, bestätigte Lina leise, »war es nicht.« Sie schob den Türflügel auf. Schnee knirschte. Der Wind strich wie ein Flüstern daran vorbei. »Kommt«, sagte sie, »wir sehen nach.« Das Pumpenhaus sah aus wie gestern und doch völlig anders. Die Schatten wirkten nicht mehr schwer, sondern wach. Das Licht schien heller, obwohl es eigentlich dunkler war als am Vortag. Ein Muster lag in der Luft, ein Gefühl, das sie nicht benennen konnten. Sie gingen zum Ende des Hauptraums und dann sahen sie es, die Eisentür. Gestern war sie fest verschlossen gewesen. Heute stand sie ein Spalt offen. »Wir haben es getan«, sagte Emma, die Stimme kaum hörbar. »Wir haben es wirklich getan.« »Ohne es zu merken«, ergänzte Lina. Tim schüttelte fassungslos den Kopf. »Also war das Passwort wirklich Güte?« Ben hob einen Finger. »Endlich mal ein Passwort, das ich mir merken kann.« Sie traten näher an die Tür. Der Spalt wirkte wie ein Atemzug, als hätte der Raum selbst entschieden, sie hereinlassen zu wollen. »Dann lasst uns zu Ende bringen, was Sie angefangen haben«, sagte Lina. Ihre Stimme klang klar, fest, bereit. Sie sahen in den dunklen Spalt. Eine schmale Treppe führte nach unten. Alt, aus Stein, leicht bröckelnd und doch unverkennbar ein Weg. »Das ist der Eingang«, flüsterte Emma. »Der Weg zum Winterherz«, ergänzte Lina. Tim leuchtete mit der Taschenlampe hinein. Dieses Mal ging sie nicht aus. Der Lichtkegel zeigte Stufen, die im Dunkeln verschwanden. »Wir gehen morgen hinunter«, entschied Lina, »mit warmen Sachen, mit Mut, mit allem, was wir haben.« »Und allen Sternen«, fügte Ben hinzu. Emma schloss vorsichtig die Tür bis auf einen Finger breit. »Sie wartet auf uns«, sagte sie. Draußen begann es zu schneien. Weiche, leise Flocken, kein Sturm, kein Wind, nur Schnee. Schnee, der wie kleines Licht vom Himmel fiel. »Morgen«, wiederholte Lina, »morgen bringen wir es zu Ende.« Sie gingen heim, still, aber voller Wärme. Und über dem Rhein hing ein Gefühl, als hätte der Fluss selbst leise gelächelt.